Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Neun Uhr und fünf Minuten, Schweizer Radio DRS 2, Kontext. Der 1905 in Wien geborene, weltberühmte Psychiater Viktor Frankl war Begründer der Logotherapie, eine Psychotherapie, die die Suche nach dem Sinn ins Zentrum stellt. Viktor Frankl starb vor 10 Jahren, am 2. September. Wie aktuell ist er heute noch? Was hat er zu sagen zum Sinnlosigkeitsgefühl des modernen Menschen? Was zur Selbstverwirklichung, die uns so am Herzen liegt? Und wie begreift Viktor Frankl die Suche nach dem Glück? Josh Albrecht, Begründer des Ausbildungsinstituts nach Viktor Frankl in Chur, gibt Auskunft zu diesen Fragen. Angelika Schett sprach mit ihm.
Josh Albrecht, wenn wir Logotherapie hören, ist nicht sogleich klar, was damit gemeint ist. Sagen Sie doch erstmal, was der zentrale Gedanke ist bei der Logotherapie.
Logotherapie ist eine sinnzentrierte Psychotherapiemethode. Frankl war der Meinung, dass der Mensch nicht mehr wie zu Zeiten Sigmund Freuds sexualfrustriert ist und zu Zeiten Alfred Adlers, des Lehrers Viktor Frankls, irgendwo Machtprobleme oder Minderwertigkeitsprobleme im Vordergrund haben, sondern dass der heutige Mensch eher unter einer Sinnkrise leidet. In der Kommunikation mit der Welt ist das ja auch verständlich. Es wird sehr viel Sinnloses, Unsinniges erlebt und erfahren. Und darum hat er das auch irgendwo visionär fast vorausgesehen, dass der Mensch in der Zukunft immer mehr diese Frage nach dem Wozu seines Lebens, nach dem Wozu seines Tuns wird stellen müssen.
Josh Albrecht, Sie werden ja am 2. September in Wien sein, wenn der 10-jährige Todestag Viktor Frankls begangen wird. Und Sie werden auch eine Laudatio halten. Und zwar geht es in dieser Laudatio sinnigerweise ja auch um die Bedeutung Frankls heute. Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, es geht um die Sinnerfüllung und was ja die heutige Zeit auszeichnet, ist eine Sinnkrise. Die Frage, wozu das alles, ist im Vordergrund in unseren Industrieländern. Was kann uns ein Mann, der 1905 geboren ist und 1997 gestorben ist, was kann uns das Werk eines solchen Mannes diesbezüglich noch an Antworten geben?
Was Frankl so glaubwürdig macht, ist die Tatsache, dass er das, was er aufgeschrieben, was er entwickelt hat, selbst erlebt hat. Er musste selbst die Theorie über die Sinnzentriertheit des Menschen überprüfen und validieren in Extremsituationen seines Lebens. Er ist 1905 geboren und er ist hineingeboren in eine sehr bewegte Zeit. Er hat als Kind den Ersten Weltkrieg mit den ganzen Brutalitäten und Unmenschlichkeiten erlebt. Er hat den Zusammenbruch der Donaumonarchie erlebt, wo sehr viele Leute, denen es vorher gut ging, plötzlich sehr arm waren. Er hat gehungert. Am eigenen Leib hat er das gespürt, was das heißt, was das bedeutet. Und er wuchs dann hinein als junger Mittelschüler und Medizinstudent in die große Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre. Und dann begann schon in diese Weltwirtschaftskrise, in diese Problematik der Zeit, begann schon die nationalsozialistische Ideologie allmählich sich festzusetzen mit dem Brutalitäten und mit den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, mit den verschiedensten Erfahrungen, die er gemacht hat in 4 Konzentrationslagern über 3 Jahre hinweg. Da hat er das eigentlich erlebt und hat es auch validieren müssen, denn das hatte er bereits 1926, hat er das erste Mal als 21-Jährigen über die Logotherapie. Logos heißt ja das Wort, heißt Geist, heißt aber auch Sinn. Und die Logotherapie ist eine Therapie, die davon ausgeht, dass der Mensch vor allem ein geistiges Wesen ist, das nach dem Sinn, nach dem Wozu seines Lebens fragt, wie ich schon erwähnt habe.
Dieser Ansatz war ja bei Frankl schon, bevor er die Schrecken der Konzentrationslager erlebt hat. Sie haben gesagt, er konnte da ihre Gültigkeit überprüfen. Wenn man über Frankl liest, dann liest man auch, dass er 1930, glaube ich, schon ein Programm hatte für Jugendliche oder junge Menschen, die während der Zeugnisabgaben offensichtlich sich umbrachten, also sich suizidierten, dass er ein Programm machte, dass die Jugendlichen das nicht mehr taten. Also da war ja Frankl sehr engagiert und offenbar ja auch sehr erfolgreich.
Ja, das stimmt. Das begann eigentlich, die Beschäftigung mit der Sinnfrage, schon in seiner Kindheit. Und Frankl hat das auch immer wieder erwähnt. Jeder, der irgendwo eine neue psychotherapeutische Richtung begründet, der macht das eigentlich auch aus eigenen Bedürfnissen, aus einer eigenen Problematik, aus der heraus er dann zu irgendeiner neuen Gedankenwelt, zu irgendeiner neuen Erfindung, wenn man so sagen darf, dann kommt. Das war bei Sigmund Freud so, das war bei Adler so und das war auch bei ihm und bei vielen anderen, die irgendeine neue Richtung begründeten, so. Und Frankl hat schon seine Kindheit, was hätte dein Leben dann für einen Sinn, wenn du auch eines Tages sterben musst? Also wenn das Leben nichts anderes ist als ein Hin auf den Tod. Und von da an hat er die Frage schon gestellt nach dem Sinn des Lebens. Und von da weg ist er nie mehr von dieser Frage losgekommen.
Wie kommt man zum Sinn?
Viktor Frankl war der Meinung, es gibt diesen Sinn. Wir sind ungefragt in dieses Leben hineingestellt und wir haben zu entdecken, wozu wir eigentlich es sind. Und so ist er davon ausgegangen, dass das Leben einen unbedingten Sinn hat. Und zwar je individuell, für jeden Menschen und für jede Situation des menschlichen Lebens. Also man kann nicht sagen, es gibt den Sinn für alle Menschen. Darum hat er immer wieder betont, Sinn ist immer personen- und situationsbezogen. Es gibt ihn auch dann, wenn ich ihn nicht sehe, wenn er verschüttet ist aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen. Und darum gilt es nicht, Sinn zu geben, sondern Sinn zu entdecken. Heute gibt es natürlich Theorien, die sagen, man muss dem Leben eben einen Sinn geben. Und das genügt oft deswegen nicht, weil es irgendwo dann leicht in irgendeine Ideologie abrutscht, mit der man dann viel Geld macht. Frankl sagt, es gibt den Sinn und es ist mühsamer, ihn zu entdecken, als ihn verschrieben zu bekommen.
Mir saßen einmal zwei lebensüberdrüssige Menschen gegenüber, zufällig gleichzeitig ein Mann und eine Frau. Beide hatten erzählt, ihr Leben sei sinnlos, da sie nichts mehr von ihm erwarteten. Irgendwie hatten beide recht. Alsbald ergab sich jedoch, dass umgekehrt auf beide etwas wartete. Auf den Mann ein wissenschaftliches Werk, das unabgeschlossen war, und auf die Frau ein Kind, das derzeit fern und im Ausland lebte. Nun galt es jene, man möchte mit Kant sagen, kopernikanische Wende zu vollziehen, eine gedankliche Wendung um 180 Grad, nach der die Frage nicht mehr lauten kann, was habe ich vom Leben zu erwarten, sondern nur mehr lauten darf, was erwartet das Leben von mir? Welche Aufgabe im Leben wartet auf mich?
Nicht wir haben zu fragen, sondern das Leben fragt und es erwartet etwas von uns. Und darum die Freiheit zu wählen, die wir jeder spürt, ist immer gekoppelt auch mit der Verantwortung, das heißt mit der Fähigkeit, Antworten zu geben in den verschiedensten Situationen meines Lebens. Und da gebe ich dem Leben Antwort auf das, was es von mir erwartet.
Und was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, das Leiden am sinnlosen Leben ist nach Frankl keine Pathologie, nicht krankhaft.
Nein, im Gegenteil, das ist sogar der gesunde, mündige Mensch leidet an Grenzerfahrungen, an der Gebrechlichkeit seines Daseins und so weiter. Aber Frankl ist auch überzeugt, dass selbst da drin, in diesem Leiden, eben Sinn zu entdecken ist. Allerdings ist es schwierig oft, und man kann es dem anderen nicht sagen, was es für einen Sinn in seinem Leiden, zum Beispiel einer unheilbaren Krankheit. Aber man kann den betreffenden Menschen begleiten und führen, so dass es entdeckt und anders dann mit größerer Kraft und Energie mit seiner Krankheit, die nicht behoben werden kann, umzugehen und eigentlich irgendwo dieses Leiden zu überwinden in vorbildhafter Weise für jene, die mit ihren kleinen Wehwehlis im Alltag, wie wir sagen, kaum fertig werden.
Ein anderer Punkt, der ja auch heute ganz aktuell ist, sind Ängste, dass wir Angst haben. Was ja auch vielleicht damit zusammenhängt, dass wir nicht immer den Sinn erkennen, was auch ängstigt. Und Frankl, dem war ja die Angst nicht fremd. Wenn man liest, dass er ein begeisterter Alpinist war, so begründet er das ja auch damit, dass das gerade in der Herausforderung, so einen Berg zu erklimmen, auch diese Dimension von Angst für ihn dann überwindbar war. Also konkret der Angst so begegnen, dass man sich herausfordern lässt und sich ihr stellt. Da ist ja auch ein trotziger Gestus.
Ja, darum nennt er diese Kraft, diese Einstellung oder diese Möglichkeit als Trotzmacht des Geistes. Er hat einen Satz geprägt, den man eigentlich immer wieder sich selbst auch sagen müsste. Ab sofort lasse ich mir von mir nicht mehr alles gefallen, auch nicht von der Angst. Es gibt natürlich Ängste, die begründet sind, aber die pathologischen, neurotischen Ängste, die fallen einem an. Und oft wissen wir nicht, woher die kommen, sind eigentlich unbegründet. Mit diesen gehe ich auch anders um als mit ganz konkreten, begründeten Ängsten im Alltag. Da muss ich das anders lösen. Und dieser Alpinismus, den Frankl dann mit großem Erfolg dann betrieben hat, oder dann, dass er erst nach der Pensionierung sogar ein Pilotenbrevet machte in Amerika, das war auch, er hatte ungeheure Flugangst. Er erzählt ja einmal, wie er, nachdem er einige Stunden, Flugstunden schon hatte, da ist er gelandet mit seinem Lehrer und er hatte das Gefühl, jetzt kann er allein fliegen. Er sagt, so, jetzt gehen Sie wieder hoch. Und dann war er etwas eben wirklich verängstigt noch und hat gesagt, ich müsste schon noch einige Stunden haben und so. Aber der Fluglehrer hat gesagt, es genügt, Sie können jetzt das allein machen. Und dann hat er sich überlegt, ja, was würde dann da passieren, wenn ich abstürze? Hat kurz reflektiert, was da passieren würde, und dann ist er hoch. Und von da an hat er die Angst überwunden.
Also ich nehme mir vor, auf der Straße zusammenzufallen, verstehen Sie mich? Oder ich wünsche mir, dass ich erröte, wenn ich in Gesellschaft komme. Und dann, paradoxerweise, geschieht das Gegenteil davon. Ja gut, Sie können es natürlich auch verhauen und verpatzen, etwa wenn Sie es ungeschickt machen, wenn Sie wirklich blank jedes Humors sind. Ne? Und ich habe niemals behauptet, dass die paradoxe Intention oder gar die Logotherapie eine Panazee ist, ein Allheilmittel, das ich niemals behauptet.
Und er sagte immer, wenn ich wünsche, was ich fürchte, so kann das, was ich fürchte, nicht so fürchterlich sein.
Das ist ja auch schon eine Art Selbstüberlistung. Ja. Es ist aber auch was sehr Offensives. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ein Mensch an Ängsten leidet, eben an diesen Ängsten, die jetzt nicht unbedingt rational gleich erfassbar sind. Dieser offensive Umgang ist ja nun auch nicht jedermanns Sache.
Nein, darum braucht es oft auch die Hilfe. Ich meine, wenn man die paradoxe Intention gewissen Menschen anempfehlen will, dann muss man sich zuerst auch mit ihnen über die Entstehung solcher Ängste, über Hintergründe von solchen Ängsten besprechen und auch die Methode und das, was sie auch somatisch, hirnorganisch bewirkt, darstellen und erklären. Erst dann werden sie den Mut haben, schlussendlich zu wagen, es zu wagen. Und da gibt es herrliche Beispiele, die man aus der Praxis hat, wo tatsächlich Leute, die x Therapien gemacht haben, hinter sich hatten, nie wurde ihnen gesagt, es steckt in dir die Macht und die Kraft, dies zu bewältigen, wenn du willst.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, die Logotherapie glaubt ja dann sehr an die Fähigkeit des Menschen, ja, wenn man es ihm nur zeigt, all die Kräfte in sich zu entwickeln, um leben zu können, sinnerfüllt leben zu können, nicht vielleicht angstfrei, aber doch sich nicht von der Angst niedermachen zu lassen, damit leben zu können.
Ich denke, die Logotherapie ist ja auch eine ressourcenorientierte Methode. Also, wie Sie soeben sagten, dass man fragt nicht so sehr nur nach dem Negativen, sondern auch nach dem, was noch möglich ist, nach Alternativen, nach neuen Horizonten und so weiter. Und das ist das, was Leute oft mit Hoffnung, mit neuer Kraft, mit einem Willen eben sich da einzusetzen, dann beflügelt.
Nun gibt es neben dem Leiden am sinnlosen Leben, neben der Angst ja noch etwas anderes, was uns Menschen antreibt oder auch je nachdem lähmt, das ist die Jagd nach dem Glück. Und auch da hat ja Frankl eine besondere, kann man schon sagen, Position. Und wenn wir das jetzt kontrastieren mit der Zeit heute nach dem Motto, eben jeder ist seines Glückes Schmied, das Glück ist machbar und so weiter und so fort, wir streben es an, Da sagt ja Frankl unter anderem, jetzt bringe ich mal ein Zitat, auch das Glück entzieht sich uns genau und gerade in dem Maße, in dem wir es forciert intendieren. Aber es stellt sich automatisch ein, wenn wir unsere Selbsttranszendenz ausleben, sei es in der Arbeit, sei es in der Liebe. Das Glück ist ein Effekt, der sich nicht haschen lässt. Was genau meint er damit?
Im Zusammenhang mit Sexualneurosen, bei denen es ja um eine erzwungene Lust geht. Und Frankl hat sogar behauptet, 98% der Sexualneurosen sind eigentlich gemacht, indem dass man meint, man müsste tatsächlich das Glück selbst schmieden und vergisst, sich hinzugeben, wie er auch sagt, nicht nur bei den Sexualneurosen, sondern auch sonstigen Neurosen, sich hinzugeben einer Partnerin, einem Partner, einem zu liebenden Menschen oder irgendeine Aufgabe, die man gestellt bekommen hat. Da verpasse ich eigentlich das Eigentliche, nämlich ein Glücksgefühl zu erleben, eine Befriedigung zu haben. Es wird einfach nicht mehr erreichbar. Also diese Fixation auf irgendeinen Punkt macht, dass wir es nicht erreichen, dass wir daneben hauen. Und so ist es mit dem Glück, so ist es mit der Lust und so weiter. Wem es nur um die Lust geht, hat Frankl betont, dem vergeht sie, bevor er sie erreicht hat. Lust ist immer ein Ergebnis aus der Hingabe. Glück ist immer ein Ergebnis aus der Selbsttranszendenz, nicht aus dem Kreisen um sich selbst, sondern in der Hingabe an eine Aufgabe, an eine zu liebende Person, an irgendeine Herausforderung des Augenblicks oder der Situation.
Das macht ja dann eigentlich das Glück in der Erfüllung einer Aufgabe oder worin auch immer, dann fast zu etwas Passagierem, was ich einstellen kann, nicht einstellen muss. Wenn man Glück hat, kommt's, sonst nicht. Es gibt dann ein entspannteres Verhältnis.
Also ich denke, das Glück stellt sich ein. Glück ist nicht, weiß ich was, für ein erhabenes Gefühl, sondern ein Gefühl, das mir klar macht, dass ich jetzt das Richtige gewählt, das Richtige getan habe. Und daraus entsteht so ein Glücksgefühl, nicht irgendwo eine euphorische Angelegenheit, sondern ein Gefühl, es recht gemacht zu haben, die richtige Antwort, das richtige Verhalten an den Tag gelegt und so weiter. Ich glaube, Frankl hat das vom Kierkegaard damals. Kierkegaard hatte mal gesagt, die Türe zum Glück geht nach außen auf. Wenn ich da reinstürme und die Türe zu, dann stoße ich sie immer mehr zu, also nach außen. Indem, dass ich mich verlasse, die Fixation auf mich selbst, dieses ängstliche Bedachtsein auf mein eigenes Glück, meine eigene Chance und so weiter, lässt mich das Glück und die Chance verlieren, verpassen.
Dann wäre Selbsttranszendenz ja etwas anderes als so die vordergründige Selbstverwirklichung, von der wir heute so oft sprechen.
Ja. Frankl hat ja in Auseinandersetzung mit Maslow, der Begründer der humanistischen Psychologie, der ja in seiner Bedürfnispyramide die Selbstverwirklichung an oberster Stelle setzte. Das war die Spitze sämtlicher Bedürfnisse. Und Frankl hat ja mit ihm ja Kontakt gehabt. Und Maslow hat in einigen seiner letzten Texte hat er zugestanden, Frankl hatte recht. Nicht in dem, dass man direkt das sich Selbstverwirklichen anpeilt, wird sie sich einstellen, die Selbstverwirkung, sondern über den Umweg der Selbsttranszendenz werde ich im Ergebnis, als Resultat, mich als verwirklicht, in meinem Wert verwirklicht erfahren.
Nochmal Selbsttranszendenz, was meint das genau?
Also ich bin fähig, über mich hinauszugehen. Ich bin fähig, als geistiges Wesen Stellung zu nehmen. Das heißt, prinzipiell, man darf das nicht einfach so annehmen, es tönt so leicht, aber es kann auch sein, dass diese Fähigkeit komplett blockiert ist. Durch Psychophysisches, durch Schicksalshaftes, durch Enttäuschungen und so weiter, dass ich die geistige Dimension in seiner Wirksamkeit überhaupt blockiere. Und darum ist es oft auch so, auch in der Logotherapie, dass man auch mit anderen Methoden arbeitet und gewisse Dinge zuerst deblockiert, zuerst versucht, den Mensch zu öffnen für das, was an Fähigkeiten, an Gesundem in ihn steckt.
Was sind das für andere Methoden?
Ja, es gibt zum Beispiel Imaginations- oder Meditations- oder dann gibt es auch Entspannungsmethoden und so weiter, denn oft ist der Körper ja auch blockiert, indem dass sehr viele verspannt sind durch die Sinnlosigkeit oder durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass sie das auch körperlich spüren. Und ich habe oft, bevor ich je eine Therapie angefangen habe, mit ihnen eine Logotherapie zu machen, habe ich mit ihnen Entspannungsübungen oder Atmungsübungen. Denn oft ist der Verängstigte auch so, dass er kurz atmet. Und dann spürt er sich selbst auch schlecht. Das sind so Dinge, die ich meine, da kann man einiges anwenden. Und dann wird er offen für die Fähigkeit, Stellung zu nehmen. Dann wird er erst fähig sein, Stellung zu nehmen zu sich selbst, zu der Problematik. Und von da an über sich hinaus zu wachsen in andere Räume der Hoffnung. Und das ist Selbsttranszendenz.
Glück soll und darf und kann nie Ziel sein, sondern nur Ergebnis, meint Frankl.
Immer Ergebnis, ja.
Und Sie haben jetzt darauf hingewiesen, was wir vielleicht jetzt noch etwas am Rande ließen, was unterschwellig sicher durchkam, Körper, Seele, Geist. Das ist ja ein Dreiergespann, das in der Psychoanalyse zum Beispiel so nicht genannt wird. Was ist der Vorteil daran? Also ich habe daran gedacht, weil Sie gerade sagten, deblockierende Methoden, also dass man Seele, Geist und Körper ja mit einbezieht. Diese drei Säulen sind kennzeichnend für die Logotherapie.
Ja, unbedingt. Und so wie schon bei C.G. Jung gibt es natürlich auch in der Logotherapie auch das religiöse Moment als menschliches Phänomen. C.G. Jung hat ja von seinen Patienten über 35 gesagt, keinem hätte helfen können, ohne auch die Dimension oder die Problematik der Rückbindung, der religiösen Rückbindung zu irgendeiner Quelle auch irgendwo in Ordnung bringen zu können. Denn keiner hätte er als Patienten gehabt, der nicht auch so ein Problem hatte. Frankl sagt, die Logotherapie hat nicht, wie sehr viele es oft gerne verweisen möchten, in die Ecke der Theologie, hat keine religiöse Intentionen. Aber die Logotherapie geht davon aus, dass das Religiöse ein menschliches Phänomen ist und das ernst genommen werden muss in der Psychotherapie, so in der Logotherapie, und respektiert werden muss. Und diese religiöse Dimension ist nicht verankert in der Angst, so wie Sigmund Freud es noch meinte, sondern ist verankert im Geistigsein des Menschen, in der selbsttranszendentellen Art, dass er hinein sich versetzt, gedanklich in Räume des Ursprungs menschlichen Seins oder des sinnvollen Daseins und der Frage, wohin geht er dann, dieser Mensch? Das sind Fragen, die Menschen beschäftigen. Und wenn sie nun vorgebracht werden in einer Therapie, habe ich als Therapeut, als Logotherapeut vor allem auch die Pflicht, diese Fragen ebenfalls ernst zu nehmen. Es ist nicht eine eigentliche Dimension, aber es ist ein eigentliches menschliches Phänomen, dass er wegen seinem Geistigsein nun auch in irgendeiner Weise religiös sein.
Mir scheint, nach allem, was Sie gesagt haben, ist die Logotherapie schon anspruchsvoll mit dem Menschen. Im Sinn von, dass man von sich selbst absehen können sollte, längerfristig, um zu Sinn zu kommen.
Nicht sollte, sondern es ist möglich, dass ich das kann. Es ist eine Fähigkeit, die zum Geistigsein des Menschen gehört. Es ist keine Vorschrift, sondern es ist etwas, was aus mir herauskommt. Wenn man dieses sollte sagt, dann ist sofort die Nähe zu irgendetwas, was geboten ist. Es ist so, wie wenn ich einem depressiven Menschen sage, du musst dich zusammennehmen und so. Nein, er kann es nicht. Aber ich muss ihm helfen, zu entdecken, was ihm hilft, aus dieser herauszukommen, freiwillig. Aus dem, was er willentlich dann schlussendlich macht. Nicht, weil ich es ihm sage, sondern weil er sich selbst neu entdeckt.
Und das ist ja alles ein bisschen schon konträr zu der Zeit, in der wir leben. Also die Sache mit dem Glück, dass wir das nicht so eindimensional direkt anpeilen, dass wir auf eine Art zum Sinn kommen, die nicht unmittelbar an Selbstverwirklichung geknüpft ist. Und noch etwas ist ja auch bei Frankl, dass er sagt, am Leiden reifen die Menschen. Das ist ja eigentlich in dem Sinn nicht neu, das kennen wir durchaus auch aus der Bibel schon. Aber es ist ja gleichwohl ein Satz, mit dem wir uns schwer tun. Also brauche ich diese Art der Reifung, also die schlimmen Dinge, die uns begegnen. Ruinierte Existenz, der Verlust geliebter Menschen, schlimme Krankheiten, Aufgaben, die sich nicht erledigen lassen und der Tod ist direkt vor der Tür. Das sind ja Herausforderungen, die zum Leben zwar gehören, ob wir wollen oder nicht, aber wenn man dann sagt, genau daran sollen wir reifen, dann stößt einem das ja vielleicht doch bitter auf.
Also wenn ich als religiöser Mensch das so höre, dann würde ich sagen, mein lieber Gott, jetzt ist es genug mit deinem Segen. Also Hiob hat auch geklagt, es tönt zu schön, wenn ich sage, wir reifen an diesem sinnlosen Leiden. Es gibt Leiden, das nicht zu vermeiden ist, denn dass wir gebrechliche, zerbrechliche, älter werden, krank werdende Menschen sind, das ist eine Tatsache unseres Seins, unseres Menschseins. Und dass wir dann Mühe haben mit Krankheit und Sterben, je nachdem, ist ja verständlich. Aber Frankl hat immer betont, ein operables Karzinom muss operiert werden. Ich kann dieses Leiden nicht einfach verherrlichen, solange ich noch irgendeine Möglichkeit habe, es zu beseitigen, habe ich sogar die Pflicht, es zu beseitigen. Aber dann gibt es ein Leiden, das ich nicht mehr beseitigen kann, sondern durch das ich durchgehen muss. Und da braucht es tatsächlich eine innere, andere Einstellung. Wenn ich etwas nicht verändern kann, dann muss ich mich selbst verändern. Und das ist nicht immer so leicht. Und darum brauche ich dann Begleitung und Hilfe. Und ich bin auch überzeugt, dass diese liebende Begleitung eines Menschen, der sich interessiert für das Schicksal des anderen, wird auch es bewirken, dass dieser Betreffende sein Leiden anders trägt, damit anders umgeht.
George Albrecht, Sie kannten ja auch Viktor Frankl persönlich.
Ja.
Wenn Sie jetzt kurz beschreiben müssen, wie kam er Ihnen vor als Person?
Er war ja selber klein von Gestalt und so bescheiden kam er mir vor. Ich weiß, dass es andere gibt, die ihn als arrogant darstellen. Manchmal ist es so, dass er in seinem Auftreten überzeugt und selbstbewusst auftritt. Aber er war auch so bescheiden zu sagen, seine Logotherapie in Dankbarkeit und Respekt vor seinen eigenen Lehrern, und das war Sigmund Freud und Alfred Adler damals, hat er in Respekt vor denen von der Logotherapie eher als eine Ergänzung zu anderen Methoden gesprochen. Also er wollte sie nicht ersetzen, sondern ergänzen. Es gibt ja auch verschiedene Biografien heute. Es gibt gute, es gibt andere, die Frankl teilweise einfach direkt schmähen, weil sie ihn alles Mögliche in die Schuhe schieben wollen, die im Grunde genommen er ganz anders vielleicht gesehen hätte, wenn man ihn gefragt hätte, zu Zeiten, da er noch am Leben war. Einzelne Biografien sind ja geschrieben, da er noch lebte.
Aber nochmal zum Frankl persönlich. Sie haben gesagt, er war klein von Gestalt und
ja,
so hat er sich
so
auch
bescheiden war er auch.
Freundlich.
Sehr freundlich. Seine Frau hat mir einmal gesagt, als er wusste, dass ich hier in der Schweiz die Logotherapie-Gesellschaft begründete und dann auch das Institut für Ausbildung in Chur, dann hat seine Frau nach seinem Tod, hat sie mir einmal gesagt, wissen Sie, als Sie letzthin bei uns waren, dann hat mein Mann gesagt, ach, dieser arme Albrecht, da in der Schweiz, da es so viel reiche Leute gibt, dann wird es schwer sein, von der Sinnfrage in dieser Umgebung reden zu können oder anzukommen. So hat er mitgefühlt mit uns. Es sind schon Leute hier aus der Innerschweiz zu mir nach Chur gekommen. Und dann habe ich gesagt, wie kommen Sie? Und zwar Leute mit schwersten Depressionen. Warum kommen Sie zu mir? Ja, ich habe an einem Kurs einmal ein Buch von Frankl gelesen und da habe ich gedacht, das könnte mir noch helfen. Und ich habe Frankl geschrieben und Frankl hat mir persönlich telefoniert und immerhin ging Frankl schon gegen die 90. Also hätte ich sagen können, was interessiert mich jetzt, dieses Elend dieser Innerschweizer Frau oder Mann, ich habe jetzt genug getan. Nein, es interessiert ihn, wie es dem Menschen geht. Und darum ruft er sie an, spricht mit ihr am Telefon und empfiehlt, sie soll dann auch zu mir nach Chur kommen, was sie dann auch getan hat. Das ist für mich Ausdruck seines mitmenschlichen Empfindens und Fühlens und seiner Verpflichtung den Menschen gegenüber.
Es ist nun so, dass jeder Psychotherapeut zunächst einmal nicht ein Eid schwören sollte, aber unterschreiben müsste ein Statement, das wir Goethe verdanken. Das heißt, wenn man den Menschen so nimmt, wie er ist, sogar wenn man ihn so nimmt, wie er wirklich ist, dann machen wir ihn schlechter. Wenn wir ihn aber so nehmen, wie er sein sollte, dann bringen wir ihn so weit, dass er es auch wird.
der Psychiater Viktor Frankl. Das Glück, eine Nebenwirkung des erfüllten Sinns. Ein Gespräch über den Psychiater Viktor Frankl mit einem Frankl-Kenner Josh Albrecht hat sich Angelika Schett unterhalten.